Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ich heute eine Predigt halten darf. Diese Predigt bezieht sich jetzt nicht speziell auf einen Bibeltext, sondern es ist ja eher ein Thema. Und zwar soll es um Verheißungen gehen. Verheißungen, das ist eigentlich die Frage für mich oder für wen sind diese sonst vielleicht aufgeschrieben worden? Und ich starte mal mit so ein paar Schätzfragen. Vielleicht die erste ist eher so für unsere jüngeren Zuhörer. Aus wie vielen Büchern besteht denn die Bibel? Sehr gut, danke. Okay, bisschen schwerer jetzt. Wie viele Bücher hat denn das Alte Testament und wie viel das Neue? 39, das Alte, 27, das Neue, genau. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wie viele Kapitel hat denn die Bibel? 140? Ja, knapp. Kannst du? Ja, genau. Ja, es geht um Kapitel, ne? Nicht um Verse, es geht um, ja genau, aber schon allein der Psalm hat mehr, die Psalmen haben mehr. Also bei Kapitel liegen wir bei 1189. Nächste, wie viele Verse? Jetzt könnt ihr schätzen, es muss keiner wissen, jetzt könnt ihr schätzen. Oder ihr fragt Google, also könnt ihr auch machen. Knapp mehr als 15.000, eine Schätzfrage, okay, wer bietet mehr? 5 Millionen, naja, wer bietet weniger? Bitte? 30.000, super, sehr gut. Also 31.171. Okay. Okay, wie viele Buchstaben? Bleiben wir bei der Schlachter. Okay, jetzt könnt ihr wieder schätzen, Mike. Eine Million oder wie viele? Eine Million, okay. Nee, da könnte es noch ein bisschen mehr geben. Bitte? 3 Millionen ist schon ganz gut. 4 Millionen ist schon mal sehr gut. 5 Millionen ist zu viel. 4.410.133 Buchstaben hat die Bibel. Davon gibt es momentan 3.268 erfüllte Prophetien, die in der Bibel von Gott vorausgesagt wurden und sich jetzt schon erfüllt haben und sogar auch sowie biblisch als auch geschichtlich die man nachvollziehen kann oder belegen kann. Das Interessante auch ist, von diesen gibt es circa 300 Prophetien, die alleine nur auf die Person Jesus Christus aufgeschrieben wurden im Alten Testament. Alleine nur auf die Person bezogen Jesus Christus bietet die Bibel circa 300 Prophetien. Also ihr seht, ganz schön viel Stoff, den wir da haben, den wir da täglich nutzen dürfen. Und wo es dann um das Thema Verheißungen ging, wo ich mir die Gedanken dazu gemacht habe, habe ich nur so irgendwann so zwischendurch gesagt, oh Mann, ob du dich da nicht überhoben hast. Weil ich einfach das Gefühl hatte, dieses Thema Verheißungen ist einfach nur so groß. Und ich glaube, man könnte zu jeder einzelnen Verheißung eine einzelne Predigt machen. Wenn wir da eine Predigtreihe machen würden, dann könnten wir 3.268 Gottesdienste füllen vielleicht, aber ich wollte das Ganze ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen oberflächlicher halten und das werdet ihr merken, dass ich das Ganze auch nur so ein wenig ankratze. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich gemerkt habe, dieses Thema ist so riesengroß, ich werde es heute nicht hier komplett abarbeiten können. Das gibt aber euch die Chance, da weiterhin drin zu forschen, in der Bibel nachzuschlagen und zu gucken, okay, welche Verheißungen gibt es denn da für mich oder für uns? Nun, Verheißungen gibt es für die unterschiedlichsten Bereiche. Ich denke mal, jeder von uns, der die Bibel liest, hat da vielleicht einen oder den anderen Bereich schon irgendwie kennengelernt. Ja, zum Beispiel für Beziehungen oder für den Bereich der Ehe oder für die Gemeinde oder auch vielleicht persönlich für sich. Und ich habe mal so einen Satz zusammengestellt aus mehreren Bibelversen, der das Ganze wirklich irgendwie so trotzdem so auf den Punkt bringt. Gott hat uns in seinem Wort hunderte, ja sogar tausende Verheißungen gegeben. Er kann das, was er verheißen hat, auch tun. Beweis Römer 4,21. Er, der die Verheißungen gegeben hat, ist treu. Hebräer 3,23. Und er zögert die Erfüllung seiner Verheißung nicht hinaus, 2. Petrus 3,9, so dürfen wir darin ruhen, wenn Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Und Psalm 33, Vers 4, da sagt der König David, der bringt es wirklich so auf den Punkt und man sieht es wirklich durch die Bibel hindurch, wenn Propheten oder Menschen eine Verheißung ausgesprochen haben, dann hatten sie immer dieses klare und deutliche Bewusstsein, das, was auch David hier in diesem Psalm sagt, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Das war eine absolute Gewissheit, die die Schreiber der Bibel immer wieder auf Papier bringen konnten. Nun jetzt kommt die Frage, was gilt wem? Grundsätzlich kann man Verheißungen in drei Kategorien einteilen, grob gesehen jetzt. Die erste Kategorie ist Verheißung an die Welt. Ja, wenn wir zum Beispiel einfach nur mal die Geschichte der Sintflut nehmen, aus 1. Mose 9, die Verse 8 bis 17, die möchte ich einfach mal durchlesen, damit wir da so ein Gefühl für bekommen, was Gott mit seiner Verheißung für die Welt hier meint. Also 1. Mose 9, 8 bis 17. Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, also mit eurem Nachkommen, der nach euch kommt. Euch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen, von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Wir sehen, diese Verheißung wird sehr global gehalten. Ja, Gott verheißt, die Sintflut in diesem Ausmaß, wie es damals stattgefunden hat, wird es so nie wieder mehr geben. Und die zweite Kategorie, worauf sich Verheißungen beziehen, ist speziell das Volk Israel. Und ich habe einfach nur eine Verheißung einfach mal aufgegriffen und die können wir finden in 5. Mose Kapitel 28. Dieses ganze Kapitel ist eine Verheißung. Ich möchte aber ganz bewusst die Verse 65 bis 67 einmal vorlesen. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Nun, diese Verse werden von Auslegern speziell auf den Holocaust im Dritten Reich bezogen, wo das Volk Israel oder beziehungsweise die Juden ja ganz bewusst von den Nazis damals erst diskriminiert wurden und später wirklich auch gefoltert und getötet wurden. Und dieser Ausdruck, erlöschende Augen und eine verzagende Seele, dass das gerade in Bezug wohl auf die Gaskammern gerichtet wurde. Und das Interessante an diesem Kapitel ist einfach auch, dass Gott 14 Verse am Anfang dafür nutzt, um dem Volk Israel einfach zu zeigen, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mir Gehorsam leistet, werde ich euch einen Segen zukommen lassen. Und er nimmt aber 54 Verse dazu, um im Falle des Ungehorsams den Fluch aufzuschreiben. Gott musste nicht mehr, noch mehr Verse nutzen, um den Israeliten zu zeigen, ihr könnt dann noch irgendwie noch größeren Segen bekommen. Nein, er schrieb noch mehr Konsequenzen auf, um davor zu warnen, ihm ungehorsam zu sein, ihm den Rücken zu kehren. Nun, die dritte Kategorie ist dann schlussendlich die Gemeinde. In Apostelgeschichte 2 von Vers 37 bis 41 können wir die Geburtsstunde der Gemeinde nachlesen. Apostelgeschichte 2, 37 bis 41. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, bekehrt euch um, ändert eure Gesinnung. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Als ich dann die drei Kategorien so ja, beieinander hatte, habe ich mir dann die Frage gestellt, wie kann ich aber diese drei jetzt in Verbindung bringen? Nun, als erstes ist es so, Gott erschafft den Menschen, Gott erschafft Adam. Aber aufgrund von Sünde muss er ein Gericht über die Menschen kommen lassen. Und Gott erwählt sich Noah, um seinen Plan mit dem Gericht, aber auch dem Fortbestand des Menschen zu verwirklichen. Als zweites, aus Noah und seinem Sohn Sem entsteht dann die Linie der Semiten. Und in 1. Mose 9 wird dann berichtet, wie sich Gott als der Gott Sems vorstellt. Aus Sem entsteht durch über Abraham, Isaak und Jakob das Volk Israel, das Gott dann sich auserwählt hat. Und aus diesem Volk kommt schließlich der Messias, Jesus Christus, als Retter der Welt und somit das Haupt der weltweiten Gemeinde. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum habe ich ein Anrecht, als einer, der kein Jude ist, wie man sieht, auf einen Segen zurückzugreifen, der einem Abraham vor circa 4000 Jahren gegeben wurde. Und ich wurde dazu, zu dieser Frage bzw. zu der Antwort, fündig in Galater 3, 6 bis 14. Da gibt es auch noch andere Stellen, die das Ganze auch noch mal beschreiben, zum Beispiel Römer Kapitel 4, aber ich habe mich jetzt für diese Stelle entschieden. Wenn ihr wollt, dürft ihr da gerne weiter nachforschen, wie gesagt. Galater 3, 6 bis 14. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Nun, in diesem Text geht es eigentlich hauptsächlich wirklich um die Gegenüberstellung von Gesetz und Glaube, aber mein Augenmerk ist dann eher so, dass ich sage, wie kommt diese Verheißung überhaupt zustande? Wie kann ich mich mit Abraham identifizieren? Und ich glaube, dass es die Aussage ist, dein Glaube und die Hoffnung auf die Errettung durch den Herrn Jesus Christus muss dem des Abraham gleichen. Weil Abraham auf Gottes Zusage vertraute und wusste, was Gott verspricht, das hält er, das kannst dann du, der du an Jesus glaubst, auch so sehen, dass du ein Nachkomme Abrahams bist, obwohl du kein Jude bist. Und in diesem Bewusstsein darfst du ganz persönlich auf die Zusagen im Neuen Testament in Bezug auf die Gemeinde Christi bauen. Nun, die Gemeinde, die ja örtlich, so wie wir heute hier, oder auch global gesehen werden kann, bist aber du und ich. Ja, wir, die Gemeinde besteht aus vielen Gliedern. Du, der du zur Gemeinde Jesu Christi gehörst, bist ein Glied der örtlichen Gemeinde, aber auch gleichzeitig ein Glied der weltweiten Gemeinde und somit gehörst du zum Leib Jesu Christi. Das heißt, die Zusagen gelten dir ganz persönlich. Aber wie funktioniert das? Darf ich oder gibt es da nicht auch irgendwie Bedingungen, damit ich Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen darf? Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, war es beim Volk Israel auf jeden Fall so. In 3. Mose Kapitel 26, das habe ich dir jetzt nicht gegeben, weil ich das ganze Kapitel nicht vorlesen wollte. Ich wollte es nur erwähnen, nur als Beispiel. Das ganze Kapitel 26 ist ein Kapitel, was das Prinzip Gottes beschreibt. Gott sagt dort, werdet ihr mir gehorchen und mir dienen, segne ich euch in allen Bereichen eures Lebens und schenke euch Segen in vollem Ausmaß. Seid ihr ungehorsam? Werdet ihr anderen Göttern nachlaufen und sie verehren und gegen mich sündigen, folgt Strafe und Konsequenz. So erforderte es das Gesetz. Doch wie ist es nun im neuen Bund der Gnade? Und dort möchte ich gerne Epheser Kapitel 3, Vers 6 lesen. Hier geht es darum erstmal, dass der Apostel Paulus sich selbst beschreibt, dass er als Apostel für die Heiden abgestellt wurde. Und in Vers 6 beschreibt er, warum. Und er sagt, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber der Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das ist überhaupt kein langer Vers, aber der hat es auf jeden Fall in sich. Paulus sagt, durch die Annahme der frohen Botschaft des Evangeliums hast du sofort drei Zusagen. Erstens, du bist Miterbe seiner Herrlichkeit. Das ist der Wahnsinn. Zweitens, du bist Angehörige am Leib Christi. Du gehörst zur Gemeinde. Und drittens, und Mitteilhaber seiner Verheißung. Und ich habe mir mal ein paar Verheißungen, die wir für unser Leben dann ganz persönlich nehmen dürfen, aus dem Neuen Testament aufgeschrieben. Und die werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Und das sind wirklich nur ein paar, die ich gerade aufgeschrieben habe. Und zwar, erstens, das Wichtigste überhaupt für einen Menschen, der sich noch nicht zu Jesus Christus gewandt hat, ist die Verheißung der Vergebung unserer Sünden. 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, da haben wir wieder die Treue, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Als nächstes die Verheißung des Heiligen Geistes, den der Mensch bekommt, sobald er sich zu Jesus Christus wendet. Johannes 14,16-19. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, also den Heiligen Geist geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, so sollt auch ihr leben. Die Verheißung seiner Gegenwart im alltäglichen Leben. Matthäus 18, Vers 20 bezieht sich auch auf die Gemeinde. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Kann aber auch vielleicht in einem Jüngerschaftskurs sein, wenn man zwei oder drei ist. Als nächstes die Verheißung, verfolgt zu werden. Es ist vermeintlich gesehen nicht nur immer positiv, dass wir immer wenn wir über Verheißungen reden, dass wir sagen, Gott hat uns alle Verheißungen gegeben und wir können jetzt darauf vertrauen, dass alles immer nur gut ist. Nein, definitiv nicht. Es gibt auch Verheißungen zum Leiden. Aber wir können aus der Schrift herausnehmen, dass auch diese Verheißungen gut für uns sind. Die Verheißung, verfolgt zu werden, Johannes 15,20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Nun kommt aber der Ausgang, den Jesus auch in Matthäus 5, Vers 11 sagt, in Bezug auf Verfolgung. Er sagt in seiner Bergpredigt bei den Seligpreisungen, glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, um meinetwillen. Die Verheißung des Erbteils, 1. Petrus 1,3-12. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der ja viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen, der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Und jetzt kommt's. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Was für einen Status haben wir als Christen? Die Verheißung der Krone. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Verheißung, mit ihm, mit Jesus Christus in der Ewigkeit zu herrschen. Offenbarung 5, 9 bis 10. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Die einzige Voraussetzung, um auf die Frage von vorhin wieder zurückzukommen, was wir brauchen, die einzige Voraussetzung, die du brauchst, um Teilhaber dieser wunderbaren Verheißungen, die wir jetzt eben gelesen haben, zu sein und noch vieler weiteren, ist einzig und allein der Glaube an Jesus Christus durch das Evangelium. Es ist einzig und allein der Glaube an Jesus Christus und an das Evangelium, durch das Evangelium. Und ich war so begeistert, dass ich einfach nochmal so klar erleben durfte, dass ich persönlich überhaupt nichts hinzufügen kann, sondern einzig und allein mein Glaube an Jesus Christus bringt mir das Heil. Aber dann kam mir noch eine Frage. Warum gibt es dann so viele Menschen, die sich Christen nennen und jeden Sonntag vielleicht die Kirche besuchen, die aber keinen Frieden, keine Freude in Christus verspüren, geschweige denn sie überhaupt ausleben können? Und ich kam nach einigem Grübeln und Beten und durch die Bibelblättern für mich auf die Antwort, die mir aber auch gleichzeitig eine Warnung war. Die Tragweite des Segens, der Verheißungen für dich, hängt nur damit zusammen, wie Heiligung und Reinigung bei dir persönlich aussieht. Ich wiederhole das nochmal. Die Tragweite des Segens der Verheißungen für dich hängt nur damit zusammen, wie Heiligung und Reinigung bei dir persönlich aussieht. Den Segen der Verheißungen dürfen wir in Christus schon hier auf der Erde empfangen. Und auch wenn das ganze Ausmaß natürlich im Himmel erst sichtbar wird, aber Gott ruft uns auf, dass wir ja uns von diesem ganzen Weltsystem des Teufels absondern sollen, damit wir uns nicht verunreinigen. Und Paulus spricht das in mehreren Briefen an, aber im 2. Korintherbrief im Kapitel 6 redet er darüber, dass wir uns absondern sollen. Und dann sagt er in Kapitel 7, Vers 1, der einen Abschnitt bildet, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das bringt Segen, wenn wir uns im Gehorsam reinigen, sowohl von den Befleckungen des Fleisches, also den offensichtlichen Sünden, als aber auch von den Befleckungen des Geistes, das heißt auch von den Gedanklichen, die in uns sind, die der Herr aber auch genauso sieht. Unser Leben sollte dadurch bestimmt sein, uns ständig durch das Wort Gottes zu reinigen. Und Paulus nutzt da diesen einen Ausdruck, durch das Wasserbad im Wort. Das Wort hat die Macht und die Kraft dazu, dich persönlich zu reinigen. Und unser Leben sollte davon geprägt sein, zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben. Was ist das bitte für ein Vorrecht? Unser Leben sollte geprägt sein, zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben. Und am Ende die schönste und vielleicht wunderbarste Verheißung erfahren zu dürfen. 2. Korinther 3, Verse 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und Gottes Geist möchte in dir schon hier auf der Erde diesen herrlichen Frieden, diese herrliche Freiheit, diese wunderbare Ruhe einfach nur schenken. Und mit Johannes möchte ich mit den letzten Worten aus der Offenbarung schließen. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 20 bis 21. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.